sind mehrere aus diesem Kurs, mich eingeschlossen, in Kassel auf der Reformschule gewesen. Und jetzt wollte ich Sie fragen, inwieweit Sie es für sinnvoll ansehen, solche Versuchsschulen zu konzipieren.
Diese Studie hat ja gezeigt, dass wir Probleme haben in unserem Schulsystem. So wie es heute verfasst ist, leistet es offensichtlich nicht genug. Und dieser PISA-Schock war ja sozusagen das BSE der Bildungspolitik. Und vor dem Hintergrund glaube ich, man muss experimentieren. Man braucht neue Ideen, neue Ansätze. Und dazu gehört Reformpädagogik. Und ich glaube, die Ganztagsschulen liefern eine Chance, wegzukommen von starren Unterrichtskonzepten, von der reinen Fixierung auf diese 45 Minuten Unterrichtseinheiten oder aber diese strikte Trennung der Bearbeitung bestimmter Themen entlang von Fächern. Also ich weiß, dass ich am meisten gelernt habe, wenn ich Themen quer zu den typischen Fächern, die so unterrichtet werden, in Projekten gelernt habe, weil ich mir die Sachen lieber selber beibringe. Und wenn Schulen so etwas anbieten können in Zukunft, dann ist das sicherlich von Vorteil für alle Beteiligten. Und vor allem merkt man auch, welche Sachen nicht so gut sind. Also Reformschule bedeutet ja auch, dass man mal was versuchen kann, was nicht so toll läuft. Auch solche Erkenntnisse sind wichtig, weil wer solche Erkenntnisse nicht hat oder anders formuliert, nie Umwege geht, bei dem erhöht sich auch nicht die Ortskenntnis.
Bleiben wir nochmal bei der... Da gibt es ja ein Schlagwort, das die CDU besonders gut und gern pflegt, auch im Wahlkampf jetzt, nämlich die Qualitätssicherung. Und ich hätte gerne von Ihnen gewusst, wie Sie das Qualitätsproblem oder das Problem der Qualitätssicherung an Hessens Schulen, wie Sie das angehen würden, hätten Sie denn Näheres mit dem Bildungssystem in Hessen zu tun?
Zum Glück habe ich nur mit den Rindviechern zu tun und nicht mit den Lehrerinnen und Lehrern und den Schülerinnen und Schülern, weil Bildungspolitik mit das schwierigste Thema ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir Lehrer anders besoldungen können. Also ich bin fest davon überzeugt, wenn das in anderen Berufen auch möglich ist, muss es auch an den Schulen möglich sein, Lehrer leistungsorientiert zu besolden, das heißt, ihnen ein Grundgehalt zu zahlen und darüber hinaus zusätzliche Leistungen auch besonders zu belohnen. Insbesondere würde man dann damit aufhören, dass Grundschullehrer, die eine sehr wichtige Aufgabe machen, und Grundschullehrerinnen wesentlich schlechter bezahlt werden als Gymnasiallehrer und Gymnasiallehrerinnen. Das scheint mir eine ganz wichtige Reform im Bildungsbereich zu sein. Die ist aber extrem schwer, weil es ganz, ganz viele Lehrer und Lehrerinnen gibt, zum Beispiel bei Bündnis 90 Die Grünen. Das macht es nicht leichter, solche Reformen. Aber insofern glaube ich schon, dass man in der Schule neue leistungsorientierte Ansätze verfolgen kann, wenn man die Leistung nicht versucht, einfach nur mit Noten zu messen. Weil ich glaube, Noten und Zentralabitur und alles standardisiert setzt ja voraus, dass es irgendeinen gibt, der so clever ist, genau zu wissen, was nötig und richtig und wichtig ist. Und soweit ich das verstanden habe, gibt es den derzeit nicht. Es sei denn, er nennt sich Roland Koch. Insofern sollte man sich vor solchen Heilsversprechen hüten. Aber eine leistungsorientiertere Besoldung bei den Lehrern sollte man einführen, und zwar in den nächsten Jahren, weil in den nächsten Jahren die meisten Lehrerinnen und Lehrer in den wohlverdienten Ruhestand gehen und dann eine neue Generation nachrückt. Wenn man die zu den alten Bedingungen einstellt, wird man bei denen im Laufe ihres Berufslebens wenig neue Bedingungen einführen können. Da muss sich aber nicht nur ein Land drauf verständigen, sondern wahrscheinlich alle Bundesländer, damit es da keinen Wettbewerb unter den Bundesländern gibt, der solche Reformen dann wieder kaputt macht. Ist ein ganz kompliziertes und hartes Thema, und das Schlimmste im Bildungsbereich ist, es wird viel geredet, aber es passiert dann doch sehr wenig.
Ja, wieder zurück beim Freien Radio Kassel auf 105,8. Wir haben soeben wieder die neuesten Hochrechnungen und Prognosen reinbekommen, wie es zurzeit in Hessen aussieht. Und zwar liegt die CDU bei 49,9%. Das würde für sie 57 Sitze im Landtag bedeuten. Und das sind, sie hat im Gegensatz zur letzten Landtagswahl 6,5% zugelegt. Bei der SPD sieht es dagegen nicht ganz so rosig aus. Sie liegen bei 27,4%, wären mit 32 Sitzen im Landtag vertreten und haben im Gegensatz zur letzten Wahl 12% verloren. Die FDP ist bei 8,3%, wäre mit 10 Sitzen vertreten und Bündnis 90 Die Grüne haben 9,9% und wären mit 11 Sitzen vertreten. Die sonstigen Parteien liegen bei 4,5%. Die neuesten Ergebnisse der Prognose in Niedersachsen, die CDU liegt bei 47,9%, also auch hier klar vorne. Die FDP 8,4%, SPD 33,1%, Bündnis 90 Die Grüne 7,7%.
Wir werden jetzt den letzten Teil des Berninger Interviews hören und danach, der sich um Jugendschutz drehen wird, und danach gibt's noch einen runden Tisch unserer lieben Moderatoren da vorne, die sich über dieses Berninger Interview austauschen werden. Viel Spaß.
Und zwar habe ich jetzt mal eine Frage zum Thema Jugendschutz. Wir durften gerade im Bundestag einer Debatte dazu lauschen. Und zwar, die CDU propagiert ja vor allem ein härteres Vorgehen, gerade nach dem Drama in Erfurt bei dem Verleih gewaltverherrlichender und jugendgefährdender Videos und Videospiele an Minderjährige. Sind Sie denn der Meinung, dass damit einem weiteren Drama wie dem in Erfurt dagegen vorgegangen werden kann?
Also zunächst mal glaube ich, dass jemand, der solche perversen Produkte sich kaufen will oder sich besorgen will, sie sich auch besorgen kann. Und die Erfahrung ist eigentlich die, wenn man solche Sachen verbietet, dann erhöht man die Attraktivität solcher Videospiele. Deswegen reicht es, glaube ich, nicht aus, nur über Verbote zu reden, sondern man muss auch darüber reden, dass die Leute in der Lage sind, mit solchen Produkten umzugehen. Bei diesen Spielen heißt umzugehen Tonne auf, Produkt rein, Tonne zu, sprich Medienkompetenz zu erlangen. Das scheint mir der richtigere Weg zu sein. Ich fand auch die Vorschläge des von mir ansonsten sehr geachteten Innenministers Schillis ziemlich daneben, der gesagt hat, jetzt müssen wir mal das Volljährigkeitsalter heraufsetzen als Lösung des Problems in Erfurt, als würden sozusagen mordende Banden jetzt durch alle Schulen ziehen. Die würden sich übrigens auch nicht vom Volljährigkeitsalter davon hindern lassen. Was war eigentlich der Grund für dieses Attentat? Es war ein Schulsystem, das sozusagen Versagen nicht möglich gemacht hat. Das ist der Hauptgrund für Erfurt gewesen. Da war jemand, der hat versagt, der hat bestimmte Leistungen nicht gebracht und er stand dann vor dem Nichts. Und da Menschen Fehler machen, ist ein System, das so fehlerfeindlich ist, dringend zu reformieren. Das scheint mir der Hauptpunkt zu sein, den man angehen sollte. Das fand ich geradezu skandalös, dass jemand, der sich für den Weg des Abiturs entscheidet, wenn er ihn denn nicht erfolgreich beschreitet, dann mit leeren Händen dasteht. Ich wollte das erst gar nicht glauben, und dass die Politiker in Erfurt das zum Teil noch verteidigt haben, dieses System, das gibt mir besonders zu denken.
Ja, ich habe noch mal eine Frage zu dem Thema, was heute auch im Bundestag besprochen wurde. Wurde ja da zunehmend an die Eltern appelliert oder die Eltern dazu zu befähigen, ihre Kinder selber zu schützen. Was ist aber mit den Kindern, die eben von den Eltern nicht geschützt werden? Hat nicht der Staat die Aufgabe, gerade solche benachteiligten Kinder, die unter Umständen in sozial schwächeren Umfeld aufwachsen, zu schützen?
Ja, die Aufgabe hat er. Nun kann man ihm nicht sozusagen die Fernsehguck- und Videospielpolizei direkt ins Wohnzimmer schicken. Aber natürlich hat er da eine Verantwortung, eine Mitverantwortung. Deswegen zum Beispiel glaube ich, dass die Ganztagsschulen Sinn machen. Ich hatte das an anderer Stelle ausgeführt. Die Ganztagsschulen ermöglichen den Kindern, die sonst ihr Freizeitverhalten nach der Schule allein managen müssen, ein bestimmtes Umfeld, in dem sie gefördert werden. Das halte ich für notwendig, auch aus der Erfahrung, die ich im Freundeskreis so mitkriege von deren älteren Kindern, halte ich das für absolut notwendig, dass der Staat ein solches Angebot macht. Das ist dann aber nicht Kontrolle und Polizei und Zeigefinger, sondern das sind Angebote, die bessere Alternativen darstellen als beispielsweise Bushäuschen auf dem ländlichen Raum, im ländlichen Raum in Ostdeutschland oder aber die Einkaufspassagen in den Innenstädten im Westen dieser Republik.
Gespräch mit Matthias Berninger von Bündnis 90 Die Grünen wollten wir uns nochmal mit dem Thema Jugendschutz befassen. Vor allem haben wir mit ihm darüber geredet, über die Aufgabe des Staates, ob der Staat die Aufgabe hat, die Jugend zu schützen mit Verboten oder Kontrollen.
Oder die Verantwortung den Eltern zu übertragen, dass die nach ihren Kindern gucken. Wenn die Eltern allerdings nachmittags arbeiten müssen oder aus anderweitigen Gründen nicht da sein können, gibt es natürlich das Problem, dass dann Fernsehen oder Videospiele zwangsläufig sehr interessant für das Kind werden, weil es sich dann, wenn es sich alleine zu beschäftigen hat, damit sehr schnell in Anführungszeichen Kurzweile verschaffen kann. Da genau soll auch das Ganztagsschulangebot, was der Herr Matthias Berninger, wie er sich das vorstellt, einsetzen, dass eben ein Angebot gemacht wird für solche Schüler, die nachmittags keine Betreuung durch ihre Erziehungsberechtigten erfahren können, dass die eben die Chance haben, Sport, andere AGs etc. im schulischen Rahmen durchzuführen.
Ja, allerdings denke ich mir so, dass die Schule ja auch nicht bis spät in die Nacht hineingehen kann und dass doch nach der Schule immer noch für die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit bestehen würde, solche Videospiele zu konsumieren, oder nicht?
Allerdings sehr viel weniger und abends wären ja dann vermutlich auch die Eltern oder die Erziehungsberechtigten zu Hause.
Also demnach sieht der Herr Berninger also die Schule als Alternative zur Freizeitgestaltung, die Kinder alleine zu Hause machen müssen, sondern eben lieber in die Schule gehen und da ihre Freizeit verbringen.
Allerdings finde ich nicht, dass Schule eine Alternative zur Freizeit sein kann, oder?
Das kommt dann natürlich darauf an, wie dieses Angebot gestaltet ist. Wenn das gut umgesetzt wird, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das funktionieren kann.
Ja, ist besser, als wenn die Kinder mittags irgendwo auf der Straße rumhängen oder PlayStation spielen.
Aber ich finde, dass so ein Ganztagsschulangebot zwar wirklich gut gemeint ist, aber ich finde irgendwie, das kratzt nur an dem Problem und es geht nicht wirklich drauf ein, weil das Kind, wo sich die Eltern nicht drum kümmern, da kümmern sich die Eltern ja trotzdem nicht drum. Also ich würde mir dann so vorkommen, als ob ich wirklich jetzt nur betreut werde. Und
aber das ist die Frage, inwieweit kann der Staat da überhaupt eingreifen?
Genau.
Der kann ja nicht die Aufgabe der Eltern übernehmen. Die Eltern haben eine Verantwortung, ob sie die erfüllen können oder nicht.
Es ist durchaus normal, kann ich mir vorstellen, dass beispielsweise alleinerziehende Mütter bis 3 Uhr nachmittags vielleicht arbeiten müssen und wenn dann ein junges Kind schon, sagen wir mal, um 12 Uhr normalerweise aus der Schule entlassen wird, dann gibt es eben noch 3 Stunden lang Betreuung mit Hausaufgaben, Hilfestellung und Angebot von Sport oder AGs.
Obwohl ich denke, dass in dem Fall, wo die Eltern, jetzt zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, arbeiten gehen muss, da könnte der Staat doch eigentlich doch eingreifen, indem der Staat einfach finanzielle Mittel der Mutter zur Verfügung stellt, sodass sie einfach nicht arbeiten gehen muss und sich um das Kind kümmern kann.
Aber ich weiß nicht, ob Ganztagsschule nur zu verstehen ist, dass da AGs und Sachen, die Spaß machen, sind. Weil zum Beispiel, es gibt ja auch irgendwelche Kinderhorte, wo du nach der Schule hingehst und da hast du dann wirklich Freizeitbeschäftigung, wo du auch bei Hausaufgaben geholfen bekommst, aber auch einfach lesen, spielen und sonst was draußen rumrennen kannst.
Aber ich glaube nicht, dass das die Rolle der Eltern ersetzen kann. Wobei ich denke, dass wenn der Staat immer weiter in die Erziehung der Kinder eingreifen kann, dass das auch eine wirkliche Gefahr darstellen kann. Umso mehr Kontrolle der Staat gerade über die Kinder hat, und das hat er ja durch Ganztagsschulen, da kann er ja in die Erziehung wirklich hart eingreifen, kann er ja die Kinder ja auch in einer gewissen Art und Weise manipulieren.
Inwieweit Gefahr? Ist halt die Frage, gerade zu was will der Staat unsere Kinder erziehen?
Ja, genau, das ist die Frage und ich finde, das wäre wirklich sehr wichtig, dass darüber auch groß diskutiert wird und lange diskutiert wird und von verschiedenen Seiten diskutiert wird. Dass gerade die Inhalte, die dann da vermittelt werden sollen und die Werte festgelegt sind.
Ich weiß aber auch nicht, inwieweit der Staat überhaupt eine Erzieherfunktion einnehmen kann, inwieweit er überhaupt in eine Familie eingreifen kann.
Vor allem funktioniert der Staat ja dann auch wieder nur über Erzieher, Pädagogen, die die Kinder betreuen. Und dass die ausreichend qualifiziert sind, ist vielleicht auch nicht sichergestellt, beziehungsweise die Kontrolle, die durchgeführt wird für ihre pädagogischen Fähigkeiten, ist vielleicht auch gar nicht dahingehend, wo elterliche Erziehung noch viele Anteile hat.
Ja, das stimmt. Ich meine, man sieht es ja auch so in den Schulen, dass die Schulen wirklich überfordert sind, überhaupt ihr Halbtagsangebot zu erfüllen. Und ich weiß nicht, wie das dann aussehen soll, wenn sie auf einmal ein Ganztagsangebot erfüllen sollen.
Aber wenn man überlegt, es gibt so viele gute Lehrer auch oder Referendare, die bei uns in der Schule waren, die alle arbeitslos sind und als Lehrer keine Anstellung mehr finden. Es ist ja eher eine Frage des Geldes, den der Staat zur Verfügung hat, um Lehrer einzusetzen. Lehrer sind ja, denke ich, genug da. Da geht es nicht, dass wir dann nur noch unqualifizierte Lehrer hätten, sondern der Staat muss sie auch einsetzen.
Also ich bin der Meinung, dass wenn wir dem Staat durch diese eingeführten Ganztagsschulen noch mehr Macht geben, dass davon auch eine Gefahr für die Kinder und insofern auch für die Zukunft ausgeht. Die Gefahr besteht für mich da drin, dass die Kinder sind den ganzen Tag in der Schule und die Kinder befinden sich auch in einem prägenden Alter. Das heißt, sie nehmen viele Sachen auf. Für mich ist die Gefahr, dass wenn die Lehrer, die dort eingesetzt werden, nicht genügend qualifiziert sind.
Aber das hängt ja davon ab, irgendwie, was du deinem Kind persönlich vermitteln willst. Du hast ja eigene Werte. die Schule könnte deinem Kind andere Werte vermitteln. Wird es ja auch, ist ja bei uns wahrscheinlich auch geschehen.
Die Gefahr ist einfach, dass unsere Demokratie ja daraus besteht, dass viele Leute verschiedene Ansichten haben und sich dadurch dann irgendwann die Mitte bildet. Aber in dieser Schule wäre es ja so, dass viele Kinder da hinkommen, die von zu Hause keine Werte mitbekommen, viele zumindest nicht. Und in der Schule wird ein Wert vermittelt. Ein Wert, der dann für alle Kinder gilt. Das heißt, alle Kinder haben irgendwie die gleichen Werte.
Das glaube ich, aber den gleichen die gleichen Werte haben. Du kriegst ja, ich denke, was vor allem der Schule vermittelt wird, ist einfach, du bist in der Lage, du lernst mit anderen Menschen umzugehen.
Ja klar, du lernst mit anderen Menschen umzugehen. Aber gerade auch jetzt in Zeiten der Privatisierung, wo auch die Schulen privatisiert werden soll, da besteht für mich die Gefahr da drin, dass nicht einfach Werte von großen Firmen und Konzernen an die Kinder vermittelt werden und die so geprägt werden, dass sie gar nicht mehr die Möglichkeit haben, ihre eigenen Werte zu finden und ihre eigene Meinung zu bilden.
Aber werden nicht auch schon Werte vermittelt ohne Ganztagsschulen, wenn die Kinder den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen? Beispielsweise diese Computerspiele, die zielen auf Gewalt ab.
Fernsehsendung auf das Konsumieren, da stimme ich auch, da stimme ich voll und ganz zu.
Da ist es doch eigentlich egal, ob es jetzt Ganztagsschulen gibt oder nicht, wenn du jetzt das Problem darin siehst, dass da nur ein Wert vermittelt wird.
Nee, genau, und deswegen denke ich, dass diese Ganztagsschulen nur irgendwo an der Oberfläche kratzen, weil das Problem liegt ja tiefer. Das Problem liegt darin, dass in unserer heutigen Gesellschaft die Eltern keine Zeit mehr für ihre Kinder haben. Und vielleicht sind die Eltern auch gar nicht mehr qualifiziert, ihre Kinder zu erziehen, weil sie es nie vorgelebt bekommen haben.
Aber ich glaube, vor allem ist auch das Problem zu entscheiden, wie viel soll der Staat sich einmischen?
Ja, wie viel soll sich der Staat einmischen? Aber inwieweit ist dieses Problem überhaupt noch zu beheben, denke ich?
Ich denke, insofern sind die Eltern daran schuld, dass den erwachsenen Menschen eingeimpft wird, dass Karriere im Mittelpunkt steht und nicht die Familie. Und das sieht man auch schon an Geldern, dass einfach zu wenig Geld für die Familien bereitsteht, dass die Eltern noch arbeiten müssen, um sich und die Kinder zu ernähren. Und da bleibt auch wenig Zeit, dass sich die Eltern um die Kinder kümmern können. Und das ist vielleicht sogar ein Gesellschaftsproblem.
Das ist ein sehr großes Gesellschaftsproblem, denke ich. Und viele Eltern, die vielleicht die Zeit hätten, weil sie nicht arbeiten gehen können oder nicht arbeiten gehen wollen, sind vielleicht gar nicht dazu in der Lage, ihre Kinder zu erziehen. Ich denke, dieses Problem hat schon viel früher angefangen, dass auch diese Eltern keine wirkliche Erziehung genießen konnten, aus verschiedensten Gründen. Und nun können sie es ihren Kindern nicht weitergeben, weil sie es auch selber nie erfahren haben.
Also, dass der Staat den Kindern die Werte vorgibt.
Das ist ja genau.
Und dass die Eltern nicht die Chance dazu haben. Aber wenn die Eltern nicht die Chance dazu haben wollen oder also einfach nicht um die Kinder kümmern, dann geht das ja auch nicht und somit braucht man eine Kontrolle von beiden Seiten.
Das ist ja genau der Punkt, inwieweit muss der Staat eingreifen und inwieweit wollen wir es zulassen, dass er eingreifen kann.
Aber man muss halt sehen, wie er eingreift und ich denke, dass durch Ganztagsschulen dieses Problem einfach nur verschoben wird oder in eine andere Richtung gedrängt wird, aber ich denke, es wird auf gar keinen Fall behoben.
So, das war es erstmal mit dem runden Tisch zum Berninger Interview. Wir werden jetzt die Musik hören, die sich unser Zuhörer gewünscht hat, da wir es endlich geschafft haben. Danach werden wir die Maria anrufen und sie wird uns das Neueste aus dem Rathaus kundgeben. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Bob Marley und Concrete Jungle, einer richtig geilen Version. Hallo Maria.
Hallo.
So, wie ist denn bei dir die Lage im Rathaus?
Ja, das ist immer voller geworden. Ich komme kaum noch in den Saal rein. Alle sind am Trinken und Lachen und Erzählen.
Ja. Alle am Trinken und am Lachen, weil eigentlich hätte ja nur die CDU Grund zum Lachen.
Aber wenn man so in die Runde guckt, sind alle, naja, nicht alle, aber relativ zufrieden noch.
Also man kann keine traurigen Gesichter erkennen, anhand derer
nee,
man
überhaupt nicht.
Die Bleiben Partei gleich zuordnen könnte.
Nee, überhaupt nicht.
Und bis jetzt hast du auch noch keinen Politiker für uns bekommen können?
Nee, leider nicht. Was teilweise auch daran liegt, dass ich den ganzen Gewimmel niemand mehr erkenne. ich bleibe auf der Suche.
Okay, halt die Stellung, tu dein Bestes.
Mensch, du. Alles klar.
Wir sprechen uns später.
Wir kommen auf dich zurück.
Alles klar.
Okay, tschüss.
Bis dann, ciao.
So, das war die Maria aus dem Rathaus. Wir werden jetzt von unserem Studioteam eine kleine Diskussion zu den neuesten Hochrechnungen haben. Ja, bitte hör zu, viel Spaß.
Ja, also im Radio sind alle glücklich und feiern. Ich bezweifle, dass das hessenweit so ist. Aber zumindest die FDP kann wohl auch locker und ausgelassen feiern, da sie die 5%-Hürde so klasse gemeistert hat. Und das nach einer so knappen Entscheidung bei der Bundestagswahl. Das ist schon ziemlich verwunderlich, finde ich.
Ja.
Ja, jetzt haben wir da die Vorab-Ergebnisse mal gesehen oder die Hochrechnungen, die ersten, die ja erwiesenermaßen schon ziemlich repräsentativ sind. Da verändert sich noch was, aber eigentlich nur in einem kleinen Rahmen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, woran liegt das? Liegt das vielleicht zum einen daran, wie der Herr Berninger das nennt, die Bundestagsschlammschlacht, also eine Negativwahl, die gegnerische, sage ich mal, oder oppositionelle Partei wird so lange angegriffen, bis große Teile der eigenen Stammwähler eben nicht mehr zur Wahl kommen, weil sie das Vertrauen in die Partei verloren haben. Ein Grund möglicherweise.
Ja, was mich auch sehr verwundert und schockiert hat irgendwie, ist, dass die SPD 12% der Stimmen verloren hat. Das ist ja ziemlich viel. Was ich mich frage, ist, ob das an dieser sogenannten Denkzettelwahl liegen könnte, dass die Wähler der SPD einen Denkzettel versetzen wollen, dass sie also zeigen wollen, dass sie mit der jetzigen Bundesregierung doch nicht so zufrieden sind.
Nein, noch was. Okay, und außerdem ist es natürlich ein aktuelles Thema, war in der HNA ein Artikel vor ein paar Tagen. Was passiert jetzt mit dem AStA? Wird die CDU, wie sie das angekündigt hat, den AStA ersetzen oder komplett streichen? Was wird alles wegfallen? Was bleibt an Chancen und Möglichkeiten für die Studenten?
Ja.
Ja, wir verfolgen weiterhin hier die Berichte zur Landtagswahl. Es ist immer noch so, dass die CDU mit fast 50% klar die Listen anführt. Roland Koch hat sich jetzt auch schon geäußert. Er sagt, dass es ein großer Tag für seine hessische CDU sei und ein großer Tag für ihn. und nach 60 Jahren endlich ein riesiger Erfolg und dass jetzt neue Zeiten für die hessische CDU anbrechen würden. Und er bedankt sich recht herzlich bei all seinen Wählern. Das ist übrigens das erste Mal in Hessen, dass ein Ministerpräsident in seinem Amt bestätigt wurde. Das gab es noch nie.
Wir werden jetzt nach der Musik von Cinematic Orchestra Burnin', was gerade läuft, werden wir das Geiz-Interview hören, was wir mit dem Eckhard Geiz geführt haben, dem Vorstand der SAV. Viel Spaß.
Uns sind wieder die neuesten Hochrechnungen eingetroffen, die stammen von 18.37 Uhr und die CDU hat jetzt sogar die 50%-Hürde überschritten, sie liegt nämlich genau bei 50,1. Die FDP liegt zurzeit bei 8,4%, muss sich also anscheinend keine Gedanken darüber machen, dass sie eventuell nicht in den Landtag einziehen könnte. Die SPD liegt bei 27,7% und Bündnis 90 Die Grüne bei 9,4%. Ja, wir haben den Ablauf ein klein wenig geändert. Wir werden jetzt nicht das Interview mit dem Eckhard Geitz von der Sozialistischen Alternative hören. Das verschieben wir auch später. Stattdessen werden wir jetzt ein Interview mit der Frau Eva Kühne-Hörmann von der CDU hören, das wir vorbereitet haben. Später werden wir noch zu unserer Partnergruppe nach Eschwege schalten. Mit denen werden wir uns ein bisschen unterhalten, was bei denen so für Ergebnisse vorliegen, was bei denen gerade so abgeht. Und das ist, wie gesagt, in Eschwege der Rundfunk Meißner.
Ja, und als Schülerin im ersten Jahr interessiert mich das Bildungspolitik. Und sehen Sie nach den Ergebnissen des PISA-Tests Änderungsbedarf im hessischen Schulsystem?
Also schon bevor die PISA-Studie veröffentlicht wurde, haben wir in Hessen gesagt, als wir an die Regierung kamen, wir müssen in unseren Schulen etwas ändern. Das heißt, also unsere Politik hat sich nicht erst nach PISA geändert, sondern das ist schon vorher diskutiert worden. Wir haben im Bildungsbereich viel getan. Wir haben die Stundentafel, die es gibt, zugrunde gelegt und haben dafür gesorgt, dass nun in fast allen Bereichen wenigstens die Stundentafel erfüllt wird. Also so viel neue Lehrer eingestellt, insgesamt 2900 neue Lehrer, die nun dafür sorgen, dass der Unterricht, der auf dem Plan steht, auch gegeben werden kann. Das ist was Neues, das kostet viel Geld und ist eine große Kraftanstrengung. Aber nicht nur das, sondern wir haben auch gesagt, wir wollen vergleichbare Abschlüsse und wir wollen auch Wissen in den einzelnen Stufen durch die Tests, die jetzt gemacht werden, Mathematiktest, dass jeder weiß, in welchem Gebiet er eigentlich konkurrieren kann mit anderen Schulen. Also wir wollen ein bisschen Wettbewerb auch der Schulen untereinander und wir wollen erreichen, dass diejenigen, die in Hessen Schulabschlüsse haben, gute Berufsaussichten haben. Und dazu bedarf es einiger Anstrengungen und da werden auch also in den kommenden Jahren weitere Anstrengungen von uns unternommen werden, dort etwas zu ändern. Wir sind ja immer noch nicht auf dem Stand der Stunden, die beispielsweise in Bayern gegeben werden. Da sind wir immer noch auch nach der Stundentafel auf einem niedrigeren Stand. Und es geht auch darum, die Qualität in den Schulen zu verbessern. Und dazu ist aus meiner Sicht noch einiges erforderlich.
Und das Schulsystem in Bayern würden Sie also befürworten quasi?
Also das Schulsystem in Bayern befürworten. Ich befürworte, dass sie einfach, die haben, was die vergleichbaren Abschlüsse angeht, einiges voraus und sie geben auch einfach mehr Stunden in den Fächern. Die haben fast ein Jahr Schulunterricht mehr als die Hessen, allein von der Stundenzahl, ohne dass wir über Inhalte geredet haben. Und das ist natürlich schon ein erheblicher Teil mehr. Und ich glaube nicht, dass es schadet, sondern dass es gerade die jungen Leute in die Lage versetzt, bei weiterführenden Ausbildungen dann eben bessere Voraussetzungen zu haben. Und die PISA-Studie hat gezeigt, dass wir auch im Ländervergleich als Hessen nicht die Besten sind.
In Deutschland machen jährlich ja nur 27% eines Jahrgangs Abitur und in dem PISA-Führungsland Finnland sind es 70%. Denken Sie, dass die verschärfte Oberstufenregelung als Beispiel der Zwang, Mathe als fünftes Prüfungsfach zu nehmen, zu mehr Abiturienten und somit auch zu einem besseren, also zu einer besseren Allgemeinbildung führen würde?
Also man kann sicherlich nicht hundertprozentig vergleichen, Finnland und uns, auch mit den Zahlen. Das ist statistisch ein Problem, weil die natürlich ein etwas anderes System haben. Die Oberstufenreform muss man einfach sehen, die allgemeine Hochschulreife, die mit dem Abitur erlangt wird, ist natürlich so, dass viele Universitäten, aus dem Bereich komme ich ja als Sprecherin für Wissenschaft und Kunst, auch sagen, es gibt viele Abiturienten, die Hochschulreife faktisch nicht besitzen. Ja, sodass ich auch glaube, damit die Hochschulreife eine andere Bedeutung hat, als es derzeit möglicherweise auch in anderen Bundesländern gesehen wird, dass man an der Qualität was verbessern muss. Und ich weiß, dass die Oberstufenreform zu viel Kritik geführt hat, insbesondere bei denjenigen, die sich jetzt in der Übergangsphase befinden. Aber der generelle Ansatz, mehr Fächer in diesem Bereich praktisch verpflichtend zu gestalten, den halte ich für richtig. Und ich glaube nicht, dass es dazu führen wird, dass wir weniger Abiturienten haben werden, sondern ich glaube, dass wir durch diese breite, ein qualifizierteres Abitur noch bekommen, als es jetzt der Fall ist.
Ja, dazu habe ich auch noch eine Frage.
So, das war's von dem Interview mit der CDU Frau Eva Kühne-Hörmann. Wir haben jetzt nochmal ein Statement vom Stoiber. Und zwar hat er gesagt, es ist ein großartiger Tag für Hessen. Die Niederlage für die SPD ist ein historischer Tag für Deutschland, ein Denkzettel für die des Bundes SPD. Wenn man nicht hält, was man verspricht, So, das hat der Stoiber gesagt. Außerdem lacht der Stoiber Westerwelle über seine Erfolge der FDP und ja, ist sich sehr am Freuen, wie man im Moment aus den Medien entnimmt. Wir hören jetzt erstmal Musik und dann schalten wir live zum Meißner. Alles klar, bis dann.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. It's 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time.
So, das war Sitting on the Dock of the Bay von Otis Redding. Wir werden jetzt zu unseren Moderatoren ins Studio schalten, die sich über die neuen Hochrechnungen etwas unterhalten werden.
Herstellen, ich hatte mich vorhin etwas versprochen und hatte anstatt Rathaus Radio gesagt. Wir sind hier natürlich nicht am Feiern, denn gegebenenfalls wir hätten heute überhaupt was zu feiern, würden wir das natürlich nicht während der Sendung tun.
Ja, und nur noch mal was zu den Zahlen. Momentan sieht es in Hessen so aus, der Prognose nach, dass die CDU nun mit 50,1% sogar die absolute Mehrheit stellt und somit noch nicht mal auf einen Koalitionspartner mehr angewiesen ist. Ansonsten sind die Ergebnisse eigentlich ziemlich gleich geblieben. Die FDP ist auf 8,4%, die SPD auf 27,7% und die Bündnis 90 Die Grüne sind auf 9,4%.
Ja, und in Niedersachsen sieht es ja auch nicht viel anders aus. Da erreicht die CDU auch knapp 50%, also 48,3%. Und die SPD nur 33%, FDP 8,4% und Bündnis 90 Die Grünen 7,5%. Das bedeutet, wahrscheinlich werden wir in Niedersachsen auch, wird die Landesregierung in Niedersachsen auch von der CDU gestellt werden. Das heißt, Hessen und Niedersachsen werden eine durch CDU regierte Landesregierung haben.
Wir werden jetzt nochmal einen O-Ton von der Jakob-Grimm-Schule hören.
Was denkst du denn, woher man das Geld für die nötigen Bildungsreformen nehmen sollte?
Es wird ja vor der Wahl von jeglicher Partei so getan, als ob genug Geld für Bildung vorhanden wäre. Und dann nach den Wahlen wird gesagt, ja, tut uns leid, wir haben halt nicht so viel Geld, um halt alles zu machen, was wir eigentlich machen wollten. Aber halt Fakt ist, dass das Geld eigentlich da wäre. Es liegt halt nur konzentriert in den falschen Händen und zwar von den Superreichen in unserem Land. Allein die 10 reichsten Deutschen haben Vermögen von 92,5 Milliarden Euro. Und das Vermögen wird nicht angetastet, sondern Vermögensteuer wurde halt gestrichen. Und das war es dann halt praktisch auch für unsere Bildung. Und wenn man zum Beispiel wieder eine Vermögensteuer einführen würde, könnte man auch um einiges mehr an Sachen für Jugendliche reich finanzieren.
So, wir schalten jetzt nochmal in unser Studio, weil die neuesten Hochrechnungen haben, zu denen Sie jetzt nochmal was sagen werden.
Ja, die neuesten Hochrechnungen sehen so aus, dass die CDU jetzt nicht mehr über 50% hat, sondern jetzt nur noch 49,6%. Allerdings,
die SPD hat 28,1% und für die CDU bedeutet das 57 Sitze im Landtag und für die SPD 32 Sitze im Landtag.
Ja, der Roland Koch hat die absolute Mehrheit bei der Sitzverteilung. Und das heißt, sie können auch ohne die FDP regieren.
Ja, wobei die FDP 8,3% der Stimmen erhält und somit 10 Sitze im Landtag gestellt bekommt. Und Bündnis 90 Die Grünen erreichen knapp 10%, 9,9% und bekommen somit einen Sitz mehr im Landtag als die FDP, nämlich 11. Das ist ein Plus von 2,7 Sitzen für Bündnis 90 Die Grünen. 2,7%. Ein Plus von 2,7% und für die SPD ein Minus von 11,3% und für die FDP sieht es viel besser aus als im Vorjahr, nämlich 3,2% mehr von den wahlberechtigten Wählern haben sich für die FDP entschieden. Auch für die CDU haben sich 6,2% mehr entschieden als vor 4 Jahren.
Ja, hallo, wir sind hier wieder zurück auf Sendung und ich habe jetzt jemanden vom Radarradio in Darmstadt am Telefon. Hallo, wer bist du? Stell dich doch mal vor.
Mit einem GMLK und meinem Co-Moderator, Scheiße.
Hallo?
Hallo, ich höre euch schlecht, was ist?
Ich bin nicht auf Sendung. Ja, hallo, Entschuldigung, es war gerade ein technisches Problem, wir müssen nochmal anfangen. Stell dich bitte nochmal vor.
So, ich bin die Melina Nosser von Radio Darmstadt. Ich bin hier mit einer Schülergruppe von der Eleonorenschule Darmstadt. Wir machen im Zuge eines Wahlforschungsprojektes, machen wir hier auch eine dreistündige Radiosendung zur Wahl. Und wir haben auch ein paar Berichte schon drin gehabt. Wir haben in der Zentralstation, wo eine Wahlparty stattfindet, haben wir auch mal schon Live-Schaltungen gemacht. Da haben wir schon ein bisschen geguckt, wie die Stimmung ausschaut und so. Wir haben auch schon einen Politiker direkt am Telefon gehabt. Das war der Herr Feuchtinger von den Grünen und hat so ein bisschen erzählt, also die Grünen haben ja schon ein recht gutes Ergebnis vorgelegt, nur insgesamt sind sie dann doch ein bisschen enttäuscht.
Und wie sieht's bei euch aus bei der Live-Schalte? Habt ihr da schon Politiker irgendwie ans Mikrofon holen können? Weil bei uns sind die irgendwie alle so ein bisschen faul und wir kriegen keinen ran, zu dem wir live rüberschalten können. War da jemand bereit, euch Auskunft zu geben?
Also eigentlich nur ein Politiker von den Grünen, der ist zufälligerweise ein Lehrer bei uns.
Aha.
Ansonsten hat sich niemand bereit erklärt. Die hatten anscheinend ein bisschen zu viel mit Feiern zu tun und die SPD mit Trauern.
Ja, gut. Dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich bei dir und ich wünsche euch noch viel Spaß bei der Sendung weiterhin und danke, dass ihr uns Auskunft gegeben habt. Ne?
Danke euch auch noch, viel Spaß.
Ja, danke schön.
Tschüss.
So, das war unsere Live-Schalte nach zum Meißner. Jetzt werden wir erstmal nach einem Musikstück werden wir das Interview von Eckhard Geis, was wir vorhin schon angekündigt haben, endlich hören. Und ja, jetzt viel Spaß mit Rubensteiner und Rubensteiners Jazz. Yeah.
Also im HNA-Leserforum haben sie sich doch eindeutig ausgesprochen gegen die Politik der großen Fraktionen. Und wie sind denn nun die konkreten Problemstellungen, an denen Sie etwas ändern würden?
Bei dem HNA-Leserforum ging es ja um das Thema Bildung und was wir sehen konnten innerhalb der letzten 4 Jahre und auch in der Amtsperiode davor, war, dass keine der regierenden Parteien nennenswerte Verbesserungen im Bildungsbereich geleistet hätte, auch wenn sie das gesagt haben. In Wirklichkeit haben sie Kürzungen mitgetragen, was bedeutet für die Leute veraltetes Lehrmaterial, schlechte Unterrichtsbedingungen, zu große Klassen etc., immer mit der Logik, es sei kein Geld da. Und die SAV steht für eine massive Investition in den Bereich Bildung, Soziales und auch Umwelt, um dadurch diese Zustände zu verbessern. Und dass kein Geld da ist, ist nicht wahr. Das ist eine Lüge, die von den Parteien immer gerne gebracht wird. In Wirklichkeit ist das Geld in den falschen Händen, nämlich in den Händen der großen Unternehmen, die innerhalb der letzten Jahre auch ihre Gewinne massiv steigern konnten. Und da gehört es nicht hin, sondern es gehört in Schulen, in Bildung und in Jugendarbeit.
Was würde es denn für Studenten bedeuten, wenn die CDU die Wahl gewinnen würde und somit die Asten eingeschränkt würden oder abgeschafft würden?
Also wenn die CDU die Wahl gewinnt und ihr Programm durchsetzen kann zur völligen Umgestaltung der studentischen Selbstverwaltung und Abschaffung der Studierendenschaft, dann würde das bedeuten, dass es keinen AStA mehr gäbe mit all seinen Referaten, mit all den Leistungen, die er anbietet. Und ich denke, das Schwerwiegendste wäre, dass es, dass der AStA nicht mehr das Semesterticket aushandeln würde. Es gäbe da auch diesen Beitrag nicht mehr, mit dem das Semesterticket finanziert wird, weil der zusammen mit der verfassten Studierendenschaft wegfällt. Abgesehen davon fällt auch die Kulturarbeit beispielsweise im K19 oder Partys, die der AStA organisiert, weg. Und natürlich auch die politische Interessenvertretung durch die einzelnen AStA-Referate. Ich bin selbst Referent im AStA, habe im letzten Jahr oft Veranstaltungen gemacht zum Thema Rassismus, Faschismus, habe Referenten eingeladen, darüber berichtet haben, was bedeutet die Politik von WTO, IWF, Weltbank, Entwicklungsländern in der neokolonialen Welt. Lauter solche Themen, Fragestellungen könnten nicht mehr thematisiert werden. Und ein möglicher Grund, warum die CDU auf diese Idee gekommen ist, ist eventuell darin zu sehen, dass die AStA der Uni Gießen und der Uni Kassel die Studenten dabei unterstützt haben, die gegen die Rasterfahndung klagen wollten, die rechtswidrig von der CDU eingesetzt worden ist, zum wiederholten Mal.
Nochmal ein ganz anderes Thema. Nun wollen ja die großen Parteien einiges ändern am Schulsystem. Und was halten Sie denn von der geplanten Einführung von Ganztagsschulen, die im CDU sowie auch im Bündnis 90 Grüne Parteiprogramm vorgesehen ist?
Also zunächst würde ich mich auch da fragen, welche Art Schule das sein soll. Ich war auf einer Podiumsdiskussion in Fritzlar, da haben sich die Parteien darüber unterhalten und da schien keine Klarheit darüber zu herrschen, was die eigentlich genau wollen. Also wollen die jetzt eine Ganztagsschule, wo den ganzen Tag unterrichtet wird, oder wollen sie eine Ganztagsschule, wo nachmittags die Möglichkeit für Freizeitaktivitäten angeboten wird? Wollen sie damit erreichen, dass man beispielsweise auf dem Gymnasium in 12 Jahren zum Abitur kommt? All das war nicht genau klar. Besonders von der CDU kann ich mir das ehrlich gesagt nur sehr schwer vorstellen, denn was die CDU gemacht hat, direkt nach ihrem letzten Wahlsieg, war relativ zügig, schnell und ohne, dass es für großes Aufsehen gesorgt hätte, das Betreuungsangebot an Grundschulen massiv nach unten zu fahren. Das bedeutet, Nachmittagsangebote, Nachmittagöffnungszeiten für Grundschulen sind gestrichen worden. Und ich befürchte, dass wenn die irgendwie was in der Art durchsetzen, dass das in eine ganz andere Richtung geht. Also dass es nicht in die Richtung geht Betreuung und soziale Einrichtung, Schule, sondern dass es darum geht, noch mehr das und noch schneller und noch stupider den Unterricht durchzupauken. An sich halte ich eine Ganztagsschule, würde ich nicht prinzipiell ablehnend gegenüberstehen. Es kommt darauf an, wie sie strukturiert ist und was für ein Lehrangebot da ist. Aber ich glaube, mit den Klassengrößen im Augenblick und so wie der Unterricht abläuft, sind alle Schüler froh, wenn sie um 13 Uhr oder um 14 Uhr nach Hause gehen können.
Ja, also der Herr Berninger von den Grünen hatte beispielsweise sich das Konzept so vorgestellt, dass ein Angebot da sein sollte. Also dass Schüler, die nachmittags sonst nach Hause gehen und sich vor den Fernseher setzen, weil die Eltern nicht da sind und keiner sich drum schert, dass die eben dann ein Angebot bekommen von Sport oder AGs etc. Das halte ich für eine gute Sache. Aber ich glaube auch, dass es in vielen Parteiprogrammen ganz anders ablaufen würde. Eine weitere Sache, was ist denn mit der Einführung des Zentralabiturs oder der Einführung zentraler Standards? Ist das eine sinnvolle Sache, Ihrer Meinung nach, oder nicht?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles andere als sinnvoll ist. Sowohl das Zentralabitur als diese zentralen Prüfungen, wie sie von der CDU angedacht sind, für Hauptschule und Realschule. Ganz einfach aus dem Grund, dass man an verschiedenen Schulen mit verschiedenen Problemen zu tun hat, verschiedene Lernsituationen hat. Und das ist meiner Ansicht nach, der Unterricht sollte auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler vor Ort zugeschnitten sein und sogar kann ja auch durchaus von Klasse zu Klasse verschieden sein. Alles andere wäre verwunderlich. Und insofern finde ich dieses einfache und stupide Abprüfen von einem Fachwissen, das sich jeder angelegt haben soll während der 12 Jahre, die es dann auch nur wären unter der CDU, einfach nicht sinnvoll. Und das ist wieder ein Punkt, der Schüler mehr unter Druck setzt und der noch weniger darauf achtet, wie eigentlich die Bedürfnisse sind.
Also beispielsweise der Herr Heidel hatte sich das so vorgestellt, dass schon ein eigenes Profil entwickeln sollten und halt mit Hilfe zentraler Standards dann gesichert ist, dass die erreichte Qualität, sage ich mal, denn vernünftig ist, also dass man sozusagen den Schulen auf der einen Seite mehr Freiheit gibt und man es halt dann zentral sozusagen abprüfen muss, um eben zu garantieren, dass es auch in die richtige Richtung geht.
Was Qualität anbelangt, da sind ich weiß, es ist immer von Qualität die Rede, auch wenn es darum geht, mit der Unterrichtsgarantie, die angeblich erfüllt worden sei von der jetzigen Landesregierung. Aber von Qualität kann da in Wirklichkeit keine Rede sein. Ich meine, das Einzige, was man sagen kann, ist, dass die tatsächlich einige neue Lehrer eingestellt haben. Es fehlen immer noch 800 bis 900 Lehrerstellen und die eingeführt worden sind, die neu geschaffen worden sind, die sind so wird es genannt, erwirtschaftet worden. Das bedeutet, die hat man dadurch bekommen, dass aus Betreuungsangeboten, aus dem muttersprachlichen Unterricht an Grundschulen, der auch gestrichen worden ist für Kinder mit Migrationshintergrund, dass da die Stellen abgezogen werden, um sie dann woanders hinzustecken, dass es halt das Modell gibt, einfach Unterricht stattfinden zu lassen, wie auch immer der nun aussieht und in was für Klassengrößen auch immer. Und das ist meiner Ansicht nach eine komische Vorstellung von Qualität, die die FDP und auch die CDU da hat. Und insofern würde ich mich da weder auf den Herrn Heidel noch auf sonst jemanden von den Parteien verlassen, wenn es um Qualität geht.
Und würden Sie sagen, die ganze momentane politische Lage ist auch Grund für das vielerorts vorhandene Unverständnis von Politik bei jungen Leuten sowie auch bei alten Leuten, beziehungsweise dem Gedanken, ich kann sowieso nichts verändern, ich kann nichts tun hier, meine Stimme zählt nichts. Also diese Abschreckung beziehungsweise Enttäuschung der Leute an der Demokratie.
Ja, woher kommt das? Das ist eine gute Frage und ich denke, die ist auch gar nicht so schwer zu beantworten. Egal, welche Partei sich hat wählen lassen in Regierungsverantwortung war während der letzten Jahre und auch momentan. Egal, welche dieser Parteien es ist, alle haben sie die Leute belogen, wo es nur geht. Die Leute haben gedacht, naja, 1998, als die SPD-grüne Regierung gekommen ist, irgendwie es wird besser werden, es wird mehr soziale Leistungen geben, es wird auf jeden Fall ein schnelles Abschalten der Atomkraftwerke geben, es wird, damit haben die Leute mit Sicherheit nicht gerechnet, dass es einen Angriffskrieg geben wird, beispielsweise auf Jugoslawien unter Rot-Grün, und die sind massiv enttäuscht worden, die Leute, die Rot-Grün gewählt haben. Es ist nichts dieser drei Punkte, keiner dieser drei Punkte ist so eingetreten, wie die Erwartungen waren. Alle sind anders eingetreten. Von der CDU und der FDP, denke ich, muss man nicht groß reden, was die so an Zertrümmerung von sozialen Sicherungssystemen schon während der Amtszeit von Kohl in Deutschland durchgezogen haben. Das wissen vermutlich alle. Und die letzte Frage ist, ist die PDS irgendwie, kann die eine fortschrittliche Rolle spielen? Ist die eine Kraft, die politische Auseinandersetzungen weiterentwickeln kann? Und auch da muss ich sagen, nein, ist nicht der Fall. Dort, wo die in der Regierungsverantwortung sind, zum Beispiel in Berlin, da kürzen die im Bereich Bildung, Jugend und so weiter die Stellen mit derselben Logik wie die großen Parteien, es sei kein Geld da. Und wir wissen alle, in Berlin haben die Banken in dieser sogenannten Bankenkrise, die sind da mit dem Plus rausgegangen, dass von den Leuten in Berlin halt Steuern zahlen und so weiter. Dadurch ist es halt finanziert worden und deswegen kann ich das sehr gut verstehen. Und die letzte große Lüge oder das Unglaubliche, was ja im Augenblick passiert, ist, dass die Grünen und die SPD sagen Nein zum Irakkrieg. Damit machen die hier in Nordhessen Wahlwerbung, was ich unglaublich finde. Und ich finde es deswegen unglaublich, weil sie sich bereits am Irakkrieg beteiligen, genauso wie sie sich am Krieg gegen Afghanistan beteiligt haben, genauso wie sie sich am Krieg gegen Jugoslawien beteiligt haben. Es ist bereits deutsche Marine vor dem Horn von Afrika, also vor Somalia unterwegs, um militärisch den Handelsweg abzusichern. Es sind deutsche Soldaten im Jemen, die Aufklärungsflugzeuge steuern, die über dem Irak fliegen. Es sind deutsche Soldaten in Kuwait, in den AWACS-Aufklärungspanzern und es werden deutsche Soldaten sitzen in den AWACS-Aufklärungsflugzeugen, unabhängig davon, ob ein Krieg geführt wird, mit oder ohne UN-Resolution. Es gibt die Überflugrechte für die USA in Deutschland. Deutsche Soldaten sichern die Kasernen der US-Soldaten in Deutschland. Deutsche Soldaten haben die Führung der Kommandostruktur in Afghanistan übernommen. Ein Krieg übrigens, der nicht wacht hat. Die soziale Situation dort hat sich in keinster Weise verbessert. Immer noch finden Massaker statt, genauso wie auf dem Balkan. Und diese Politik, die Politik des Geldrausschmeißens für sehr, sehr fragwürdige Militäreinsätze, die wir als SAV grundsätzlich ablehnen, und gleichzeitig Kürzungen im Bildungsbereich und in allen sozialen Bereichen, das macht halt die Leute wütend. Und die Frage ist, was können sie dagegen tun? Und ich denke, dass die sich in den nächsten Jahren über kurz oder lang auch an politischen Auseinandersetzungen aktiv beteiligen werden.
Ja, schönen Dank. Also wir setzen uns das ja auch zum Ziel, informieren. Das werden wir auch tun mit diesem Interview am Sonntag in unserer Sendung von 17 bis 20 Uhr auf 105.8 UKW, Freies Radio Kassel. Schönen Dank für das Interview und wie gesagt, wir werden über Ihre Themen berichten und andere Äußerungen kritisch hinterfragen.
Alles klar, ich habe auch zu danken und wünsche euch noch einen schönen, soll ich jetzt lieber Abend sagen oder Vormittag, wo es tatsächlich aufgezeichnet worden ist?
Ach, das ergibt sich.
Okay, auf jeden Fall noch viel Spaß mit der Sendung.
Ja, ebenso, danke sehr.
Ciao. Ciao.
Ja, während bei uns schon wieder die neuesten Ergebnisse der Hochrechnung reinflattern, ist unsere fleißige Reporterin Maria weiter im Rathaus unterwegs und hat mittlerweile tatsächlich schon die ersten Stimmen gesammelt und einige Statements bekommen, was wir sicherlich auch nachher noch zu hören bekommen werden. Gerhard Bökel hat nun schon offiziell die Verantwortung für die Niederlage übernommen und ist somit offiziell zurückgetreten als Landesvorsitzender. Er sagt, er habe die Herausforderung gesucht und er habe verloren. So, alles klar, dann haben wir noch die neuesten Hochrechnungen hier. Die CDU liegt inzwischen bei 49,3%, die FDP bei 8,1%, die SPD bei 28,6% und Bündnis 90 Die Grüne liegen zurzeit bei 10%. Ja, Jerry, was gibt's jetzt?
Jetzt gibt's erstmal von Junior Kelly Go Down Saturn. So viel zum Wahlergebnis. Außerdem werden wir danach das Interview von Horst Peter hören von der SPD, wenn es nicht vorher noch eine Live-Schalte zum Meißner gibt. Viel Spaß.
Well, it's time to touch about, you don't know it's your blessing to come with you. Yeah, I check. Run Babylon to wreck you now. Tell them this, when I touch, I man say, gudong, gudong, Satan. Gudong, gudong, Lucifer. Gudong, gudong, Satan. Kaya buck up your conqueror. Gudong, gudong, Satan. Gudong, gudong, Lucifer. Gudong, gudong, Satan. King Selassie, your conqueror. Ah, 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 ah. Yo, them put the poison in alcohol. We come kill out with fertility. Use up them political means and come divide with community. You know from word, I know see me little cutie, cutie, too. She live from borderline. And don't mean I did get some crack up. You need to sell more than lime. So me no bun in the fire is not a crime. Ball tail a ball to him, no say I him judgment time. So go down Satan, go down Lucifer, go down Satan. Can you buck up your conqueror? Go down Satan, go down Lucifer, go down Satan. King Selassie your conqueror. Ah 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 ah. Yo, all form of mass communication is based on manipulating, indoctrinating your mind, your mind, your mind, your mind. You may dismiss this as a mystery, a crazy person talking gibberish, but the stocks are piled up so high, so high. From White House to the Pentagon, to the FBI, to the KGB, worldwide conspiracy. From Red Square to down in to Berlin, to an Iron Peking shrouded in secrecy. They got the power to eliminate, indoctrinate subliminally. We are not free. They tell us what to drink and what to wear. From Babylon and them folly does take the right for an iron till them at hold for a toad. Fight fire, win fire, roast them like a breadfruit. I'm an ash out, go down Satan. Go down Lucifer. Go down Satan. Can you buck up your conqueror? Go down Satan. Go down Lucifer. Go down Satan. King Selassie, your conqueror. Ah, 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 ah. Yo, go down Satan, go down Lucifer, go down Satan, can you buck up your conqueror? Go down Satan, go down Lucifer, go down Satan, King Selassie your conqueror. Ah 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 ah. Nuff living a dreamy world, cause them no know about the chip. Nuff one drape me beat me badly, then butt me from me lip. But one no lion, me no lamb, to no slaughter in a this. So I love judge a prophet, me one who no hear this. Beware of Babylon, all of them, beware of them actress. Cause them we send a beauty queen, come with the poison pan her lip. No shape, no hand, knock no fist, no make no strange a bill you sniff. Be strong, healthy, wise, got in a diggity. And you know you have to fit this shout. Go down Satan, go down Lucifer. Go down Satan, cause you buck up your conqueror. Go down Satan, go down Lucifer, go down Satan, King Selassie your conqueror. Ah 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 ah. Go down Satan, go down Lucifer, go down Satan, cry your book up your conqueror. Go down Satan, go down Lucifer, go down Satan, King Selassie your conqueror. Ah 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 ah. Then put poison in alcohol, fi come kill out fi fertility. Use them political means fi come divide fi community. You know from word I know see me little cutie true she live from borderline. I don't mean a dig it. A crack up, you need to sell gold and lime. So me know about in the fire is not a crime. Ball tail a ball to him, no say I'm judgment time. So go down Satan, go down Lucifer, go down Satan, can you buck up your conqueror? Go down Satan, go down Lucifer, go down Satan.
Wo sehen Sie Ihre Glaubwürdigkeit oder die der SPD für die Schüler, die ja schon mal, also in bildungspolitischen Fragen, für die Schüler, die ja schon mal eine SPD in Hessen erlebt haben?
Die SPD will ja anschließen an das hessische Schulgesetz aus der Zeit vor Koch. Dort hat sie begonnen, im Schulgesetz die Selbstständigkeit, die pädagogische Selbstständigkeit der Einzelschule rechtlich abzusichern und mit dem Schulprogramm auch die Möglichkeit gegeben, dass Schüler, Lehrer, Eltern sich pädagogisch ein Programm geben, was sie in der Einzelschule erreichen wollen. Darin liegt die Glaubwürdigkeit, das ist nämlich alles vor PISA passiert.
Wie wollen Sie das Konzept der Ganztagsschulen verwirklichen, also in Bezug auf Finanzen?
Also das ist so, wie es damals Koch mit der nicht ganz erreichten Unterrichtsgarantie gemacht hat. Er hat gesagt, die Mittel stehen zur Verfügung, und sie werden aus anderen Politikbereichen im Haushalt bereitgestellt werden müssen. Das ist bei der SPD die gleiche Zusage. Finanzierung aus anderen Teilen des Haushaltes. Vorher leider eben nicht realisierbar dann gewesen, war die Vorstellung mit einer Solidaritätssteuer, der Vermögenssteuer, die Mehrausgaben im Bildungssystem zu finanzieren. Da ist die Bundespolitik einen anderen Weg gegangen.
Wie stehen Sie zum Flughafenausbau Kassel-Calden?
Ich selbst persönlich bin Mitglied der Bürgerinitiativen gegen den Flughafenausbau. Ich halte das Projekt ökologisch und regionalpolitisch nicht für vertretbar und ich halte es nicht für finanzierbar. Die Sozialdemokratische Partei insgesamt vertritt in Hessen allerdings den Flughafen als eine Infrastrukturmaßnahme. Aber in der Politik müssen nicht alle zu jedem Thema die gleiche Meinung haben. In der Politik ist Auseinandersetzung und Streit durchaus gewünscht.
Und dann kommen wir jetzt auf Bundesebene. Wie sehen Sie den Vorwurf der SAV-Partei, dass das SPD-Nein zum Krieg gar kein klares Nein ist und dass deutsche Militäreinheiten schon auf dem Weg zum Irak sind?
Die Bundesregierung, ich sehe den Vorwurf für eine Ausweichdiskussion. Die Bundesregierung hat sich festgelegt, mit allen diplomatischen Mitteln den Krieg im Irak zu verhindern, zu versuchen, den Krieg im Irak zu verhindern. Die Bundesregierung hat zugesagt und deutlich gemacht, dass sie für eine Teilnahme am Krieg nicht zur Verfügung steht und im Weltsicherheitsrat mit Nein stimmen wird. Das hat auch zur Konsequenz, dass sie eine finanzielle Beteiligung am Krieg, an den Kriegskosten ablehnt. Das, was SAV sagt, kann ich aus der Sicht einer konkurrierenden Partei verstehen. Sie lenkt aber von dem Hauptziel ab und schwächt damit im Kern die Position, die von der SPD vertreten wird.
Glauben Sie, dass bei den Wahlen eher bundespolitische Fragen im Vordergrund stehen bei diesen Landtagswahlen? Weil im Moment ja auch viel von Denkzettelwahlen gesprochen wird.
Die Bundespolitik oder die bundespolitisch erzeugte Stimmung ist die zentrale Ursache für den kommenden Wahlausgang. Es ist gezielt seit dem 22. September vorigen Jahres in öffentlichem Bewusstsein eine Stimmung aufgebaut worden. Die Wahl soll eine Denkzettelwahl sein. Die CDU hat das mit dem Plakat Rot-Grün braucht Kontrolle mit der Überschrift höhere Steuern, immer mehr Abgaben, Wahlbetrug und auch mit der Einsetzung des sogenannten Lügenausschusses begleitet. Wenn es anders wäre, dann würden die Landtagsprognosen abweichen von den Bundesprognosen. Ist also der sichere Beleg, dass die Bundespolitik oder die Einschätzung der Bundespolitik ganz entscheidend sein wird bei dieser Wahl.
Dann kommen wir zur letzten Frage, und zwar hätten wir gerne eine Wahlprognose von Ihnen.
Meine Wahlprognose ist, dass sich an dem Voraussagen nur noch wenig ändern wird. Eine Änderung im Wählerbewusstsein in den letzten Tagen hätte sich an den Ständen im Straßenwahlkampf niederschlagen müssen. Nach meiner Beobachtung, ich habe aktiv Straßenwahlkampf gemacht, ist das über das übliche Maß hinausgehend nicht passiert.